Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder mit dem zweiten Teil Wölfe streifen um Kindergarten. Heute geht es nochmal ein bisschen um Wölfe. Ich werde nicht alle Fragen Mensch und Wolf hier behandeln, aber noch ein paar, die häufig auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Vorneweg vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung. Ich habe jetzt, glaube ich, die 12. oder 13. Podcast-Folge hier gerade in der Mache. Und im Gegensatz zu einigen anderen Podcasts, die man so hören kann, ist es bei mir so, ich mache halt alles alleine. Also bis auf meine Gäste, die hier zu Besuch sind, manchmal auch wiederholt, worüber ich mich sehr freue. Aber so auch diesen ganzen Technikmist mache ich alleine und ich eigne mir das an. Ich bin da kein Profi so und von daher bitte ich um Entschuldigung, wenn die ersten paar Folgen da durchaus auch noch eine Lernkurve mit Höhen und Tiefen zeigen. Also das betrifft dann nicht nur hinterher das Bearbeiten des Tons, wenn die Aufnahme fertig ist, sondern auch die Aufnahme selbst. Also ich habe jetzt verschiedene Mikrofon-Setups und dann ist auch immer die Frage, also ich nehme nicht alles zu Hause auf, manches auch vor Ort in anderen, halt auch in anderen Räumen oder einmal ja auch bei Carsten in der Lausitz auf dem Balkon. Also es sind nicht immer die gleichen Räumlichkeiten. Es unterscheidet sich ein bisschen. Ich hoffe, es ist gut verständlich, wenn es mal gar nicht zu verstehen ist oder irgendwie sehr unangenehm zu hören ist. Dann gerne auch ein Feedback. Dann versuche ich vielleicht die Folge im Nachhinein nochmal zu bearbeiten. Es ist halt auch auf unterschiedlichen Empfangsgeräten oder kann das dann auch schon mal unterschiedlich klingen. Also höre ich es im Auto, während ich über die Autobahn fahre oder habe ich In-Ears drin oder ja, mache ich das zu Hause an der Anlage? Also das kann ja sehr unterschiedlich sein. Gut, also das mal zur Technik. Da bitte ich um Gnade und Verständnis und Feedback. Ich gebe alles und ich hoffe, das wird dann auch immer konstanter und besser mit der Zeit. Dann gab es Zuschriften und die Maren zum Beispiel aus der Lausitz hat geschrieben, auch zu einer Wolfsfolge, aber zu der ersten, wo es auch um das Tierverhalten zwischen Wölfen und Paarhufern, also ihrer Beute, ging, könnt ihr euch gern nochmal anhören. Und sie ist auch aus der Lausitz, wo ich sehr häufig bin. Und hat meine Darstellung insoweit bestätigt, als dass sie sagt, sie kennt das. Sie hat auch schon was in den Teichen, so habe ich das verstanden, beobachtet. Also es gibt da sehr, sehr viele Fischteiche. Das sind so größere Teichgruppen. Da werde ich bald mit dem Carsten selber hier auch übrigens eine Folge zu haben und über die Tierwelt dieser Teiche sprechen. Da werden wir kurz die Teiche auch nochmal beschreiben. Für die, die das nicht kennen, teils sind das sehr große Gewässer, die miteinander in Verbindung stehen, immer in einer Teichgruppe, so 5 bis 9 Teiche im Schnitt. Und da werden im Schwerpunkt Karpfen gezüchtet, schon viele, viele hundert Jahre lang. Da sind große Schilfflächen teilweise drumherum. Da sind teilweise auch Inseln drin. Da drumherum stehen häufig ältere Wälder in Feuchtgebieten drin. Da sind Bäche. Und da hat sie auch beobachtet, wie war das eigentlich, als ein oder mehrere Wölfe kamen und da waren Rothirsche im Wasser. Und hat sie auch gesagt, da war gar keine Panik, das war eher so ein vorsichtiges Beobachten. Die haben mal geguckt, dass sie im Schilf in Deckung bleiben oder sind dann ins tiefere Wasser rein, aber es war überhaupt keine Panik zu beobachten. Also ich habe sowas in den Teichen mit den Wölfen jetzt nicht gesehen, aber das beschreibt eigentlich den Umgang der Arten miteinander. Die wissen sehr genau, was sie voneinander zu halten haben und checken dann die aktuelle Lage und reagieren darauf. Das ist eigentlich das Übliche, wenig dramatisch insgesamt. Ja, und dann gibt es sowohl Stimmen, die wünschen sich noch mehr von Wölfen, weil es natürlich auch fasziniert, und andere, die sagen auch, mich interessieren eigentlich Füchse. Wieso eigentlich nichts von Füchsen? Ich habe in der letzten Folge kurz es schon mal angeteasert, daher an dieser Stelle noch einmal. Es kommt bald eine Fuchsfolge mit der Sophia Kimmich aus Berlin. Die wird sogar in den nächsten Tagen aufgenommen. Also wir sind jetzt so Mitte Februar, Ende Februar unterwegs. Und ich weiß nicht genau, wie lange ich dann brauche, um es zu bearbeiten, aber es wird nicht allzu lange dauern. Dann gibt es mindestens eine Fuchsfolge, wahrscheinlich sogar auch eine zweiteilige Fuchsfolge. Ich schätze, da gibt es Stoff genug. Und nochmal der Hinweis, wir sind jetzt 2024, da gibt es im Juli eine Exkursionswoche mit Sophia Kimmich und mir in der Lausitz. Da wird es um Füchse und Wölfe gehen, aber auch um ganz viele andere Tiere. Win-win, also beides kommt davor. Und im September gibt es eine Wolfswoche mit Carsten und mir, auch in der Lausitz. Da wird bestimmt auch beides Thema sein, der Fokus da schon auf Wölfen. Auch Spurenlesen und solche Geschichten kommen davor. Und wahrscheinlich gibt es im Oktober auch noch eine Woche mit Christian und mir. Christian Meister von Naturabenteuer Niederrhein. Wir machen normalerweise Wildlife, auch so einen Jahreskurs zum Spurenlesen und Wildtierbeobachtung. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich eine Woche im Oktober nur geben. Aber die wird in Kürze auch nochmal ausgeschrieben, da ändert sich das Programm. Also ein paar Optionen, da vor Ort sich diese wunderbare Gegend auch anzuschauen und diese Tiere zu beobachten. Genau. Ja, dann gibt es noch einen Nachtrag zum Thema Problemwolf. Da hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, es ist ein Mangel an Definition in der öffentlichen Diskussion zu vermerken. Sprich, das ist auch in einem alten Skript, wo ich jetzt gerade noch was zu sage, auch ganz schön beschrieben. Da steht dann, dass ein Wolf mit gleichem Verhalten, zum Beispiel in Rumänien, in den Karpaten, in Deutschland oder in Amerika, unterschiedlich eingestuft wird. Ne, weil die Regelungen zum einen unterschiedlich sind oder fehlen, zum anderen aber auch ja, die Kultur eine andere ist, die Wahrnehmung und die Beurteilung von dem, was man da sieht. Und von daher möchte ich ganz gern genau auf dieses Skript nochmal hinweisen, auch zur Vertiefung der Themen, die ich hier bespreche, aber auch ja zu vielleicht Themen, die darüber hinausgehen, zum Beispiel, wie sieht das aus, Wolf, Hund oder solche Geschichten. Da ist das ziemlich ausführlich beschrieben und das hat nicht irgendwer gemacht, sondern Ilka Reinhardt und Gesa Kluth vom Lupus Monitoring aus Sachsen, das waren, kann man schon sagen, die ersten Wolfsforscherinnen in Deutschland, wenn ich da nicht falsch liege, seit da 2001 oder 2003 die ersten Wölfe wieder zurückkamen. Ja, und das Skript wurde geschrieben für das Bundesamt für Naturschutz, ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube aber, die meisten Fakten, die meisten Betrachtungen, die meisten Beurteilungen und Einschätzungen gelten heute auch noch, auch wenn es natürlich zu einigen Fragen jetzt neue Daten gibt. Das kann man kostenfrei downloaden. Der Link wird in den Shownotes stehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da vertieft mit beschäftigen. Zum Thema Problemwolf ist da ein ziemlich differenzierter Vorschlag drin, auch in so einer etwas längeren Tabelle, wo dann verschiedene Verhaltensweisen der Wölfe drinstehen und dafür die Ursache kurz skizziert wird und auch ein Problemlösungsvorschlag. Also das ist eigentlich ganz schön, um sich da einen Überblick zu verschaffen, aber auch um andere Themen, die ich jetzt hier vielleicht nicht vertiefe, sich auch nochmal genauer anzusehen, sehr zu empfehlen. Ja, kommen wir zu einem neuen Thema, obwohl es ist eines, was ein wenig verwandt ist mit einem Thema der letzten Folge, wo es ja um Wachstum der Wolfspopulation ging und jetzt geht es eigentlich um die Beurteilung des Status quo. Ja, und dann sagen in den meisten Fällen Politiker und da nehme ich jetzt Verbandsvertreter nicht aus, von Schafzuchtverbänden, Bauernverband, Jagdverband, das sind am Ende ja auch Interessenvertreter, also Politiker, die sagen dann häufig, es sind schon zu viele oder es sind genug, mehr verträgt das Land nicht, mehr können hier nicht leben. Und dann ist schon eine spannende Frage, auf welcher Grundlage erfolgt denn diese Behauptung? Es ist ja nicht damit getan, dass man jetzt irgendeine Zahl aus der Hüfte schießt und mit der politisch agiert, sondern es wäre ja schön, wenn es Erkenntnisse gäbe Studienlagen, woraus man dann Zahlen ableitet und dann schaut, wie man die beurteilen kann, sich mit der Fachwelt auseinandersetzt und dann ja nach einem vernünftigen Weg sucht. Und das ist aber gar nicht so einfach. Wie viele Wölfe gibt es denn überhaupt gerade? Also diese Zahl ist nicht genau bekannt. Es ist auch die Frage, wer zählt eigentlich genau wann. Es gibt schon auch seitens der Regierung, der Politik Vorgaben, wann jetzt so ein Monitoring ja zu Ende ist. Aber die Wölfe sind ja in Bewegung, also ständig. Es sterben Welpen, es sind Jungwölfe unterwegs. Es gibt sehr viele ungeklärte Situationen, also wo es mal eine Wolfsichtung gibt, wo man aber nicht genau weiß, gibt es da jetzt schon zwei? Sind die da jetzt schon lokal aktiv oder nicht? Und wenn ja, wo genau? Das ist halt ganz schön aufwendig. Wer das schon mal selber versucht hat, der weiß, wie viel Zeit man da reinstecken muss und wie viel Ortskenntnis man da braucht, um das wirklich sicher tun zu können. Also die Zahl ist nicht genau bekannt. Die wird ungefähr, also die kann abgeschätzt werden. Da gibt es halt einfach eine Unsicherheit. Dann kommen wir dazu, ja, was haben wir für Habitat? Wie viele Wölfe verträgt das Land? Das hängt ja dann auch wieder von der Beutezahl ab. Kommen wir zum nächsten Problem, die kennt auch keiner. Ne? Es gibt keinen in Deutschland, der Rehe zählt oder der Rothirsche zählt oder der Wildschweine zählt. Da gibt es verschiedene Abschätzungen aus verschiedenen Perspektiven, die völlig unterschiedlich sind, die ganz weit auseinander gehen, die auch interessengeleitet sind und de facto gibt es kein Wildschwein-Monitoring zum Beispiel oder auch kein Rehmonitoring. Da schätzt jeder Jäger ab, was in seinem Revier so ist, auf welcher Basis auch immer. Und ja, am Ende wird die Strecke gezählt. Und die Strecke ist das, was Jäger schießen, plus das Fallwild, also die Verkehrsopfer. Das ist eigentlich das, was am Ende gezählt wird. Und daraus versucht man abzuleiten, wie viel es gibt. Das ist eigentlich eine etwas merkwürdige Art und Weise des Zählens. Aber gut, also man kennt nicht genau die Zahl der Wölfe. Man hat vielleicht eine ungefähre Schätzung und man kennt auch nicht die Zahl der Beute. Und dann kommt es noch zur Habitatsbeurteilung. Also wo kann eigentlich ein Wolf leben? Und damit kommen wir eigentlich schon ja zu einer Vermischung von zwei Hypothesen oder Thesen oder Mythen, die da gerne bemüht werden. Der Wolf braucht Wildnis zum Leben und es gibt keine Wildnis in Deutschland, also gehört er nicht mehr hierhin. Okay, also um das nochmal kurz zusammenzufassen. Es gibt Menschen, die sagen auf der einen Seite, es gibt Tiere, hier Prädatoren, Wölfe, die vermehren sich unglaublich stark, ne, haben also erfolgreiche Reproduktionen, bringen viele Jungtiere zur Welt und es werden immer, immer, immer mehr und auch das Gebiet vergrößert sich immer, bald sind sie überall. Und auf der anderen Seite sagen sie, das Land, also die Kulturlandschaft, die wir hier haben, ist für Wölfe nicht geeignet, die können hier nicht leben. Findet den Fehler. Es ist Bullshit. Also im Prinzip zeigen die Wölfe, dass sie sehr gut hiermit klarkommen. Und wie gesagt, ich bin häufig in Neustadt, Spreetal. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Aber ich führe ja da viele Gespräche seit Jahren, auch mit Bewohnern da, die da in der Kneipe sind. Oder ich kenne da eine ganze Menge Leute auch in den anderen Dörfern. Und ich kann euch sagen, von den Leuten, die da mitten im Wolfsgebiet leben, haben viele, viele, viele noch nie einen Wolf gesehen. Obwohl sie davon umzingelt sind. Überall sind Wolfsrudel. Und die Kinder gehen im Dunkeln zur Schule und zum Kindergarten und fahren über die Fahrradwege und spielen im Wald. Und die alten Leute gehen zum Pilzesuchen in den Wald und haben auch häufig noch nie einen Wolf gesehen. Na, also, was ich damit sagen will, natürlich gibt es Wolfsichtung, aber der Wolf kann in der Kulturlandschaft sehr gut leben. Er hat halt Habitatsansprüche. Er braucht vor allen Dingen Nahrung über das ganze Jahr hinweg. Da ist es nicht schlecht, wenn es zum einen viele Rehe gibt. Also er ist schon eigentlich gebaut, um Paarhufer zu jagen. Also sprich in meisten Fällen Sowas wie Hirsche, sowas wie Wildschweine, sowas wie Rehe. Das ist so der Löwenanteil in Sachsen, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Sind es 50% Rehe, ungefähr 20% Hirsche und 20% Wildschweine. Oder man muss sagen, waren es. Man muss jetzt gucken, wie das mit der Schweinepest-Thematik da weitergeht. Unter 2% ist es Nutzvieh. Ne, das ist so die Relation. Der Rest sind Hasen, sind auch sowas wie Äpfel im Herbst, alles Mögliche. Auch mal eine Gans, auch mal ein Kranich. Genau, also es braucht Nahrung, es braucht Platz für eine Kernzone, wo ungestört die Höhle, meistens mehrere Höhlen, gebaut werden können. Das sind dann so ein paar Quadratkilometer. Und auch in dem restlichen Gebiet, in einem nennenswerten Anteil des restlichen Gebiets, des Territoriums, muss es hinreichend große Gebiete geben, wo es störungsarme Bereiche gibt oder auch Zeiten gibt, in denen dann gejagt werden kann. Also man sieht das vielleicht ganz gut, wo ich hierher komme, im Ruhrgebiet selber, glaube ich nicht, dass selbst wenn es hier eine Industrieanlage ist mit ein paar Waldstücken darin, die vielleicht zugezäunt sind, wo Wölfe störungsarm dann ihre Höhle bauen könnten und ihre Welpen großziehen könnten, glaube ich nicht, dass sie mit den Jagdgebieten hier klar kämen, weil da einfach zu viel los ist. Es sind einfach zu viele Menschen unterwegs, auch in den grünen Bereichen. Aber man sieht ja jetzt am Nordrand des Ruhrgebiets, also Bottrop-Kirchhellen bis Schermbeck, das ist für die, die nicht von hier sind, Bottrop-Kirchhellen ist so der erste Stadtteil nördlich von Bottrop oder der zweite nach Grafenwald, wo es dann wirklich waldig wird, so richtig, und offen wird, und da fühlen die Wölfe sich dann schon wohl. Na, und den Haltern wird bald wahrscheinlich das zweite Rudel geben, vielleicht gibt's das schon, das ist auch nicht so weit weg. Also da sind immer noch auch Städte in der Nähe, das ist immer noch stark frequentiert, und ich meine, die kommen trotzdem da klar. Also was machen die? Zuerst mal, was nochmal wichtig ist, auch für andere Sichtungen, die nutzen menschliche Wege und Strukturen. Die nutzen also Brücken oder Deiche oder Waldwege oder auch Straßen zur Fortbewegung. Das ist energiesparend. Also besser, also wie wir auch, wenn wir querfeldein durch den Wald gehen, brauchen wir mehr Kraft, als wenn wir über den Waldweg gehen. Nicht anders ist das auch bei den Wölfen. Und es bietet auch so ein bisschen den Vorteil, dass da, wo viele hergehen, viele auch die Markierung mitkriegen. Also wenn sie ihr Revier, ihr Territorium markieren, dann machen sie das an strategisch wichtigen Stellen. Und das sind meistens dann solche Kreuzungspunkte von Wegen oder Kreuzungspunkte von Wegen, die wir auch gar nicht sehen. Also zum Beispiel ein Wildwechsel und ein Waldweg oder eine Zaungrenze, ein Wasserweg, eine Küste, ein Ufer und ein Weg oder sowas. Also da findet man häufig dann auch die Losung. Also zusammengefasst, Nahrung, Schutz, also Kernzone und auch halbwegs geeignetes Restterritorium mit jetzt nicht nur Störungen und wenig Wild, sondern auch der Möglichkeit, halbwegs ungestört zu jagen, wenig Störung, vergleichsweise wenig Störung. Ja, und vielleicht auch nicht zu viele Verkehrswege. Das hängt natürlich irgendwie auch zusammen. Aber zu viele Trennungen, und das sind dann auch sowas wie Lärmschutzwände oder auch Kanäle mit sehr steilen Wänden, wo die nicht durchkommen. Sowas sind natürlich alles dann Behinderungen, die dafür am Ende sorgen, dass sie ihr Territorium nicht vernünftig nutzen können, dass die Wege zu weit werden. Also wenn ein Wolf erst 5 Kilometer laufen muss, um über eine Brücke, über den Kanal oder eine Straße zu kommen, die Lärmschutzwand zu überwinden, dann braucht er zu lange, um zum Beispiel den Rehriss von der anderen Seite zu seinen Jungen zu bringen. Dann sind die Wege zu weit. Dann ist das Territorium scheinbar gar nicht so groß. In Wirklichkeit ist es zu groß, weil die Wege zu weit sind. Ja, und die Wölfe lernen dann so ein Territorium auch gut kennen. Also die wissen genau, wie ist der Rhythmus der Menschen, die da leben. Also wir haben ja so Rituale oder verschiedene Zeiten, wann ist wo Schichtwechsel, Schichtarbeit, wann ist der Fußballplatz frequentiert, wann macht der Friedhof zu, wann ist in der Sandgrube wie Feierabend. Sowas wissen und lernen die und passen ihren Rhythmus, ihre Wege daran an. Von daher ist das auch dann am Ende ja auf dem Wege zu verstehen, dass die, obwohl sie mitten unter uns leben, doch vergleichsweise selten gesehen werden. Also es ist ja so, also wahrscheinlich gibt es jetzt gerade ungefähr knapp 200 Rudel. Das wird so geschätzt, 180, 190 Rudel, sowas ist gerade die Schätzung. Dazu auch noch ein paar Paare, wo man noch nicht genau weiß, was ist das für ein Zustand und vielleicht auch andere, die man noch gar nicht gefunden hat. Wenn man dann überlegt, wie viel Sichtung gibt es eigentlich, dann merkt man schon, dass es viele Wölfe gibt, die eigentlich nicht gesehen werden. Ja, und an der Stelle, bevor ich wieder zur Populationsfrage zurückkehre, ich habe es nicht vergessen, genau, dann auch nochmal, ich hatte gesagt, sie nutzen Wege. Das wird ja häufig auch so in diesen Kontext Problemwolf geschoben, wenn ein Wolf zum Beispiel abends in der Dämmerung oder auch wenn es noch hell ist, zum Beispiel durch eine Dorfstraße geht oder an einem Dorf vorbeiläuft, Abstand von 40, 50 Metern, dann wird das häufig schon als Indiz dafür genommen, dass sie immer zutraulicher werden und die Angst vor Menschen verlieren und so weiter. Wie schon gesagt, Angst haben sie aus meiner Sicht eigentlich nicht. Und das andere ist, wie gesagt, das sind für sie teilweise normale Verbindungswege. Und es ist für sie jetzt kein Akt an einem Dorf, wenn sie das Gefühl haben, sie können halt auch die Gefahr einschätzen, da vorbeizugehen, wenn es für sie der kürzeste Weg ist. So, das ist jetzt nicht explizit Problemwolf. Aber wie gesagt, da steht im BFN-Skript auch nochmal ausführlich erläutert, was wann eigentlich ein Problem ist. Gut, also zurück zum Thema Population. Wie gesagt, häufig so Behauptungen, es sind so viele, es sind genug, es müssen welche weg. Erstmal muss man ja dazu sagen, häufig ist es im Zusammenhang mit Herdenschutz, mit Schutz der Nutztiere. Ich hatte vorher schon gesagt, häufig findet der Schutz zu wenig statt, der Schutz ist nicht sachgemäß und damit auch verantwortungslos auf Seiten der Tierhalter aus meiner Sicht. Jetzt darf man ja nicht ganz vergessen, wenn man darüber spricht, man will die Wolfspopulation eindämmen, um die Nutztiere zu schießen, dass die Gefahr eigentlich immer noch da ist, selbst wenn man Wölfe wegschießen würde. Da müsste man sagen, man will sie gar nicht, wir wollen sie ausrotten, wir schießen alle. Ne, dann könnten die Schafhalter in Ruhe ihre Schafe ungeschützt draußen stehen lassen. Da muss man so ehrlich sein. Sonst, ob da 10 Wölfe draußen stehen oder 5 in diesem Territorium, das macht ja am Ende keinen Unterschied, wenn ich meine Schafe schützen muss. Ich muss sie dann sowieso schützen, sonst holen die 5 Wölfe sich ein Schaf oder mehrere. Na, also da hinkt allein schon die Argumentation ein bisschen. Okay, aber kommen wir dazu, wann sind es zu viele? Wie gesagt, es fehlen die Studien dazu, es fehlt die Datengrundlage dazu. Man kann mal schauen, was gibt es denn eigentlich? Es gibt ja solche Modellrechnungen. Also da gibt es Schätzungen vom Bundesamt für Naturschutz, die sagen so 440 Rudel würde Deutschland vertragen. Die haben die Zahlen mal so rausgehauen. Die hatten, glaube ich, auch eine Modellrechnung gemacht. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Und es gibt auch die Universität Freiburg, die hat früher eine umfangreiche Modellrechnung gemacht, nicht um jetzt mit einer Zahl hausieren zu gehen, sondern genau, um eigentlich das zu beschreiben, was ich gerade versucht habe, schon mal anzuteasern. Es ist halt gar nicht so einfach zu sagen, wie viele Wölfe können denn in Deutschland leben. Weil so eine Modellrechnung ja auch auf Annahmen basiert. Also wir wissen jetzt vielleicht, wie groß ist durchschnittlich ein Revier in Sachsen oder in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wissen aber vielleicht nicht genau, wie groß wäre es denn im Bayerischen Wald oder im Allgäu oder im Saarland. Das kann man sich dann irgendwie vorstellen oder herleiten und man muss dann versuchen, sich in die Psyche, in die Schuhe des Probanden zu stellen, also des Wolfes, also sich in den Wolf hinein zu versetzen und zu überlegen, wie käme der jetzt im Saarland klar, wie käme der in Friesland klar, wie käme der im Allgäu klar und wie viel Land bräuchte er, wo würde er wohl sein und so weiter und fort und so fort. Da gibt es also Grundannahmen für die Habitatsbewertung. Da spielen dann ja die Faktoren, die ich gerade durchgegangen bin, eigentlich auch eine Rolle. Nahrungsverfügbarkeit, Kernzone, Störungen und solche Geschichten. Und was die Forscher aus Freiburg damals eigentlich zeigen wollten, ist, wie stark die Zahl sich unterscheidet, wenn man die Annahmen verändert. Und die kamen halt auf so eine Bandbreite von 400 bis 1200 Rudel, die Deutschland verträgt. Ne, haben also die Region auch auf Karten dann eingezeichnet mit guter, mittelguter und nicht so guter Eignung, gar keine Eignung, die sie annehmen. Und haben dann da mit so einem Modell experimentiert. Ich kann gerne auch die Karte nochmal in den Shownotes verlinken, den Artikel, der ist im Spiegel auch erschienen, aber man kommt bestimmt auch in die Studie noch ran, muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht noch finde. Was vielleicht da schon interessant ist, dass da nicht ganz Deutschland jetzt bedeckt ist, sondern einfach verschiedene Bereiche. Und ich fand es auch ganz interessant, als ich mir die Bereiche mal angeguckt habe, in denen die Wölfe sich zuerst ausgebreitet haben. Es wird ganz gern immer gesagt, zuerst sind die Truppenübungsplätze ran und das wird vor allen Dingen mit Störungen argumentiert, häufig in dem Kontext. Also dass dass das kalkulierbare Störungen sind. Also wenn da immer dieselben Panzer herfahren, dann ist das für einen Wolf ja kalkulierbar. Dann weiß er, da kommen die Panzer, die wollen uns eigentlich nichts, die fahren immer hier lang. Oder wenn da immer irgendwelche Schießübungen an irgendwelchen Stellen gemacht werden. Das ist für die eigentlich kein Problem. Das kenne ich auch von anderen Tieren. Also wenn mal die Jogger kommen und mal die Kinder und mal die Autos und dann die Förster, dann ist es halt zu viel. Ne, dann muss man zu oft fliehen, weil man die Gefahr nicht einschätzen kann. Gut, also mit Störungen wird häufig so eine Korrelation angenommen. Da ist bestimmt auch was dran. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass viele der Gebiete, die zuerst besiedelt werden, sind Rothirschrevier. Ne, das ist vielleicht nochmal, das weiß vielleicht nicht jeder, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht jeder, ob es jeder weiß. Schöne Formulierung. Es gibt... Ich glaube, sogar in jedem Bundesland gibt es ausgewiesene Rothirschgebiete, also Gebiete, in denen die Rothirsche nur sein dürfen. Die können sich nicht frei vermehren. Wenn jetzt hier Rothirsche zum Beispiel in Essen im Wald auftauchen würden, dann würden die alle abgeschossen, weil die hier nicht sein dürfen. Das hat damit zu tun, dass man da Schäden der Forstwirtschaft vor allen Dingen vermeiden will, dass die im Winter irgendwas abnagen an den frischen Trieben und schälen dann auch die Bäume. Das ist Schaden für die Forstwirtschaft. Darum hat man ausgewiesene Rothirschbezirke festgelegt. In Nordrhein-Westfalen sind das 10 oder 12 Stück. Genauso auch Dammhirsch oder Sika-Reviere. Und da gibt es meistens auch Wildschweine. Und da habe ich einen Zusammenhang festgestellt. Kann ja jeder mal in seinem Bundesland auch checken, wo sind die Wölfe, wo sind Rothirsche eigentlich. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein interessanter Zusammenhang. Das hat wieder damit zu tun, was ich vorher schon sagte, so eine Art breite Nahrungsverfügbarkeit über das ganze Jahr ist dann sicherer vorhanden, als wenn jetzt nur vor allen Dingen Rehe da sind und dann Feldhasen und also ein Kleinzeug, wofür der Wolf eigentlich nicht gebaut ist. Ne, weil dann wäre der Energieaufwand häufig zu groß, um an die entsprechende Nahrungsmenge zu kommen. Der braucht schon größere Beutetiere, wo ein bisschen was dran ist. Gut, jetzt haben wir eigentlich in dem einen Thema schon 3 abgefrühstückt, nämlich gibt es zu viele Wölfe? Es gibt genug. Also wann gibt es eigentlich genug? Kann man das so einfach sagen? Das war so das eine Thema. Das andere Thema war, wie ist das mit Wölfen, die durch Dörfer mal laufen oder am Dorf vorbei? Ist das schon ein Problem oder nicht? Und das dritte Thema war, braucht der Wolf eigentlich Wildnis oder kommt er eigentlich nicht auch in der Kulturlandschaft klar? Die Frage ist sowieso, vielleicht noch einen Satz dazu hinterher, was ist eigentlich Wildnis, wenn man sagt, nehmen wir an, wir haben irgendwo Wald, Kahl, Schlag, was sagt eigentlich die Forstwissenschaft, ab wann ist das, kann das wieder ein Urwald sein, dann würde man ja vielleicht von Wildnis sprechen und die sagen, also wir wollen nicht zum Sklaven des Dezimalsystems werden, aber die gehen schon von 1000 Jahren aus. Ne, also auf jeden Fall mehrere hundert Jahre braucht das, bis so Baumriesen wieder entstehen und eine Struktur mit verschiedenen alten Bäumen auch verschiedener Generationen, dass da irgendwie Lichtung entsteht und so weiter. Dann wird man ja vielleicht sagen, wir haben wieder sowas wie Wildnis. Gleichzeitig müsste wahrscheinlich der Mensch seine Reisetätigkeit ganz aufgeben, weil oder zumindest stark, weil er ja immer dafür sorgt, dass die Artenwelten weit sich vermischen. Wir tragen ja immer neue Tier- und Pflanzenarten hier ein, die wieder das Gleichgewicht durcheinander bringen. Womit wir dann aber zur philosophischen Frage kommen, gehören wir zur Wildnis, zur Natur dazu oder nicht? Oder sind wir doch irgendwie außenstehend und Störfaktoren? Also ist alles, was der Mensch macht, am Ende Natur oder ist es Mensch und damit nicht Natur. Ne, das kann man jetzt philosophisch nochmal betrachten oder ich weiß nicht in welcher Disziplin. Auf jeden Fall ist es gar nicht so einfach, wollte ich nur sagen, auch nochmal zu definieren, was ist eigentlich Wildnis? So, wir haben noch ein Thema, das, ich glaube, im Schwerpunkt ist das ein Thema der Jäger, wo es Jäger gibt, die sagen, die so ein bisschen Angst um ihr Wild haben, die sagen, der Wolf frisst ihnen alles weg, er hat so einen großen Nahrungsbedarf. Das ist, glaube ich, nicht begründet, die Angst. Man kann sich ja die Jagdstrecken, also das ist ja die Zählweise der Jäger, die kann man sich anschauen, die sind öffentlich verfügbar. Für Sachsen, also halt bundesweit wie auch für jedes Bundesland separat für verschiedene Wildarten kann man sich das anschauen und man sieht jetzt nicht beim Schalenwild, vor allen Dingen bei Rehen, bei Wildschwein oder bei Rothirsch, dass das jetzt irgendwie stark gesunken wäre. Im Gegenteil, sie sind eigentlich durch die Bank gestiegen. Man muss da natürlich aufpassen, man muss jetzt genau gucken, wann ist die Wolfspopulation wo, wie stark gestiegen und welche Daten wurden jetzt genau dort erhoben. Das muss man natürlich irgendwie miteinander vergleichen, vor allen Dingen, damit man dazu Aussagen kommen kann. Oder man kann sich zum Beispiel Niedersachsen angucken, in der Zeit, wo der Anstieg da am stärksten ist und dann schauen, ob sich da irgendwas verändert hat. Was man da sieht an Streckenzahlen, das dürfte eigentlich nicht dazu führen, dass die Jäger Angst davor haben, jetzt nichts mehr schießen zu können. Im Gegenteil. Es ist ja auch so, dass, ich weiß nicht, ob es immer stimmt für einen wie großen Teil der Jägerschaft, das stimmt, aber es ist schon so, dass es ja diese Jagd nach großen, starken Tieren, nach Trophäen gibt, die werden ja dann auch bewertet zum Teil, richtig? Und das ist ja nicht das, worauf Wölfe aus sind. Wölfe suchen sich explizit junge Tiere und schwache Tiere, kranke, alte Tiere raus und ja, haben so eigentlich ehrlich Funktion, dass sie einen Bestand auch gesund erhalten. Also ich stelle gerne auch die Links zu den Jagdstrecken in die Shownotes, dass ihr da auch euch die Kurven nochmal anschauen könnt. Vielleicht auch für euer Bundesland, für eure Region. Interessant auch in dem Zusammenhang mal, die Links könnt ihr euch direkt einen Bookmark draufsetzen, dass man auch mal auf Feldhasen oder auf Rebhühner oder sowas schaut, wo Jäger auch ganz gern mit argumentieren, dass sie die schützen wollen. Weil auch Bestände zurückgehen und damit wieder Jagd auf Prädatoren begründen und trotzdem schießen sie selber dann Tiere ab, die in den Beständen stark zurückgehen. Aber das ist heute nicht Thema. Ja, vielleicht kurz auch noch ein paar Sätze dazu, wie groß ist eigentlich der Nahrungsbedarf eines Wolfes. Da gibt es weltweit erstmal aus verschiedenen Ländern unterschiedliche Zahlen und dann aber auch von verschiedenen Verbänden oder ja Interessensrichtungen nochmal unterschiedliche Zahlen. Und das ist auch gar nicht so einfach, immer so genau zu sagen, weil, wie immer, es kommt drauf an. Erstmal sind Wölfe ja unterschiedlich groß in verschiedenen Ländern, also in Kanada, in der Tundra oder so, da in Nordamerika können die schon über 70 Kilo schwer werden. In Deutschland sind sie eher so 55 und ja, je wärmer und trockener es wird, umso kleiner werden. Ich glaube, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, ich glaube, die arabischen wiegen so um die 20 Kilo nur und auch die spanischen sind sehr viel kleiner als die mitteleuropäischen. Also da ist erstmal die Körpermasse völlig unterschiedlich der Wölfe. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die Nahrung sich auch unterscheidet, während in Nordamerika auch viel Hirsche gefressen werden, aber ja zum Teil Rudel auch dann auf Büffel zum Beispiel Jagd machen im Winter oder auf Elche, ist es halt was völlig Unterschiedliches, ob da im Rudel gejagt wird auf große Tiere oder ob hier nur ein Wolf auf die Jagd geht auf ein Reh zum Beispiel. Also was ich sagen will, der Energieverbrauch ist ein anderer und dann gibt es unterschiedliche Situationen am Riss. Wenn ein Wolf ganz allein am Riss ist, dann muss er sich entscheiden, bringe ich den Riss hinterher zum Rudel, zu den Welpen zum Beispiel, oder bringe ich die Welpen dahin oder zeige ich den anderen Wölfen, wo es ist, dass die auch was holen und transportieren, zum Beispiel ein Bein abreißen und dann zu den Welpen bringen. Oder wird so viel verschlungen, wie geht, und dann ist Prinzip Hoffnung und dann läuft man weg. Was ich sagen will, das ist, wenn man nicht mit dem Rudel auf die Jagd geht, und das ist in Deutschland nach allem, was man weiß, der Fall, dann liegt hinter ein Teil vom Riss häufig ungeschützt irgendwo herum. Und das heißt, andere kommen auch da dran, Füchse, Raben, Wildschweine, wer auch immer, frisst da gerne mit. In Nordamerika ist es zum Beispiel so, dass dann auch Bären kommen und den Wölfen den Riss wegnehmen. Und oder da gibt es dann auch noch Kojoten und Vielfraß und andere Prädatoren, groß und klein, alle wollen das Fleisch haben. Also wie viel am Ende übrig bleibt für die Wölfe von einem Riss, kann sehr unterschiedlich sein. Und in vielen Fällen sind es ungefähr 2 Kilo. Da gibt es halt Untersuchungen aus Nordamerika zum Beispiel. Also von 10 Kilo bleiben 2 im Durchschnitt für die Wölfe über. Aber wie gesagt, das sind Durchschnittszahlen, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Kann viel mehr sein, wenn zum Beispiel ein Rudel jetzt dabei bleibt und den Riss bewacht und dabei auch schläft und sich darum kümmert, dass die Raben nicht drankommen und auch die anderen nicht drankommen. Oder ob sie ganz weit weg sind dann den Riss alleine lassen müssen. Und das hat ja dann auch eine wichtige ökologische Funktion. Also ich bin sowieso eigentlich, mir kann gerne mal jemand sagen, was da wirklich der fundierte Grund dafür ist. Also wahrscheinlich ist es wieder irgendwie der Angst vor irgendwelchen Seuchen, dass in Deutschland die Kadaver weggeräumt werden müssen, so dass es hier zum Beispiel auch keine Geier mehr gibt und auch andere Tiere, auch Kolkraben oder andere, haben es schwerer, an Beute zu kommen. Also man sieht ja zum Beispiel in Spanien, die sehr viel extensive Landwirtschaft haben, wo dann auch tote Tiere in der Landschaft liegen oder teilweise sogar ausgelegt werden, was das für Folgen für die Tierwelt hat, was es auf einmal für Vögel gibt, die da sehr gut zurechtkommen. Und das wäre eine spannende Frage. Also wieso kann man das hier nicht in Deutschland vielleicht auch wieder machen, dass man jetzt Fallwild oder auch Kadaver nicht wegräumt, sondern liegen lässt oder an bestimmte Punkte räumt, wo es jetzt irgendwie kein Problem ist. Aber wie gesagt, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern eigentlich vielmehr, dass man auch nicht nur jetzt sagen kann, so und so viel Kilo hat der Wolf gefressen und der frisst das alles alleine, sondern die Natur, die profitiert auch an anderer Stelle in Person von anderen Tieren noch davon. So, jetzt muss ich aber zum Schluss kommen. Schon eine lange, lange Folge geworden. Ich höre im Hintergrund auch schon meine Tochter und meine Frau, machen sich fertig für die Nacht. Hier gibt es immer mehr Geräusche, also ich muss jetzt mich sputen, dass es fertig wird. Und daher zum Abschluss vielleicht noch eine These, die auch häufig gerne genannt wird, die stimmt. Ist ja auch mal schön zur Abwechslung. Nämlich, dass das Muffelwild, die Muffelschafe, die Mufflons Probleme haben mit den Wölfen. Und das ist so, das ist ja eine Bergschafart, die kommt, oh, jetzt will ich mich nicht vertun, ich glaube von Sardinien oder Korsika oder sogar von beiden Inseln und wurden hier, ich glaube aus jagdlichen Zwecken, also zum Zwecke der Jagd, nach Deutschland eingeführt und haben sich dann an verschiedenen Stellen verbreitet. Und die haben als Fluchtstrategie vor Prädatoren normalerweise in die Berge, in die Felsen zu flüchten. Und das können sie hier nicht. Und also ihre Fluchtform, ihre Fluchtstrategie wirkt nicht gegen die Wölfe hier in den Gebieten, wo sie leben. Und daher werden sie häufig gefressen von Wölfen. Also die haben wahrscheinlich keine Zukunft in Deutschland, wenn es hier Wölfe gibt. Wo ich jetzt aber auch sage, eigentlich ist das auch kein Gebiet für sie. Und es ist auch so, wenn man sich mit Fährtenlesen beschäftigt und in einem Gebiet ist, wo es sandigen Boden gibt und es Mufflons gibt, dann kann man ganz gut sehen, der Christian zeigt das ganz gern auch immer in seinen Fährtenlesen-Kursen hier in Naturabenteuer Niederrhein, dass die Schalen dann auch verkümmert, verlängert sind. Also das sieht nicht gesund aus, wie die Füße sind. Und das hat auch damit zu tun, dass die sich hier auf dem Boden nicht so abnutzen, wie sie es in dem felsigen Terrain tun würden, wo sie normalerweise leben. Also da gibt es schon einen Hinweis darauf, dass das hier eigentlich keine gute Gegend ist für Mufflons. So, das war es erstmal mit ein paar der Behauptungen, will ich es mal nennen, die häufig durch die Presse geistern und einer Betrachtung von mir auf der Basis, die ich geschildert habe. Und das ist eigentlich auch die amtliche Essenz, also die auch in den Länderveröffentlichungen stehen. Also es wäre schön, wenn das einen größeren Platz einnehmen würde in der öffentlichen Diskussion, dass die Journalisten sich da auch vernünftig informieren würden und auch ihre Moral nicht ganz vergessen würden, wenn es darum geht, ja, solche Fälle zu schildern, dass man dann auch mal schaut, wen bezeichne ich denn wirklich als Wolfsexperten? Ist das denn eigentlich einer oder ist das ein Selbsternannter? Okay. Das soll dazu reichen. Wie gesagt, die Infos, die werde ich verlinken. Wie gesagt, es gibt auch Seminare, könnt ihr euch informieren. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, haut sie raus. Und bald wird es was geben zu Delfinen, bald wird es was geben zu Füchsen und bald auch nochmal was zu Vogelsprache für Fortgeschrittene, könnte man sagen. Ich hatte ja einen Beitrag schon mal gemacht mit so den Basics. Und beim nächsten Mal wird es was geben, das geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Wird ganz spannend. Ich wünsche euch was, bis bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.